Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum bereits letzten Rabe Info dieser Woche. Es ist Donnerstag, der 13. April. Das sind unsere heutigen Themen. Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Der Trump-Effekt wirbelt auch in der Grande Nation die politische Landschaft kräftig durcheinander. Dann 100 Jahre russische Revolution. Das Kunstmuseum Bern und das Zentrum Paul Klee widmen dem epochalen Ereignis eine Ausstellung. Und zum Schluss richtet Juso-Präsidentin Tamara Funicello im Radioblog das Wort an die Menschen, die glauben, Feminismus sei heutzutage nicht mehr nötig. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Mitte Januar empfing die Schweiz chinesischen Staatsbesuch. Einige hundert TibeterInnen und SympathisantInnen zeigten damals ihren Unmut mit einem friedlichen Protest. Dabei kam es zu einem umstrittenen Polizeieinsatz. Zahlreiche AktivistInnen wurden angehalten und abgeführt. Die Bilder und Videos dazu ernteten breite Kritik. Nun kommt es zu einem rechtlichen Nachspiel. Ein tibetischer Kundgebungsteilnehmer reichte Strafanzeige gegen den Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause ein, sowie gegen die Einsatzleitung der Berner Kantonspolizei. Der Vorwurf: Amtsmissbrauch und Nötigung. Tibet wurde 1950 von China besetzt. Hunderttausende sind seit damals vor dem kommunistischen Regime geflohen. Die Schweiz hat nach Indien und den USA die größte Exil-TibeterInnen-Gemeinde der Welt. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, kritisiert die türkische Regierung scharf. Diese würde im Hinblick auf die Abstimmung zum Verfassungsreferendum die Opposition einschränken und einschüchtern. In einem Interview gegenüber der deutschen Zeitung Welt berichtet der Leiter der Wahlbeobachtungskommission, dass regierungsnahe türkische Medien GegnerInnen der Verfassungsänderung unfair darstellten. Auch sei die eingeschränkte Versammlungsfreiheit ein Problem für die Opposition. Zudem seien zahlreiche Abgeordnete inhaftiert. Die Abstimmung zur Verfassungsänderung in der Türkei findet diesen Sonntag statt. Präsident Erdogan will mit ihr das Parlament schwächen und seine Macht ausbauen. Faktisch würde die Verfassungsänderung einem Ende der Gewaltenteilung gleichkommen. BeobachterInnen rechnen mit einem äußerst knappen Ergebnis. Und sie warnen auch vor den schwierigen Zeiten, die ein Nein mit sich bringen könnte. Denn Erdogan würde dieses kaum einfach so akzeptieren. Hintergründe und Berichte über die türkische Politik aus den letzten 10 Jahren sind auf rabe.ch in einem Dossier zusammengefasst. Seit Wochen demonstrieren zehntausende Menschen in Venezuela gegen die Regierung von Nicolas Maduro. Nun ist die Gewalt eskaliert. Ein Mann und ein Jugendlicher sind bei Protesten erschossen worden von bewaffneten Regierungsanhängern. Seit Monaten leidet Venezuela unter Lebensmittel- und Medikamentenknappheit. Inzwischen hat das ölreiche Land auch kaum noch Benzin. In diesem Spannungsfeld hatte der regierungstreue Oberste Gerichtshof zuletzt versucht, das Parlament zu entmachten. Wenig später wurde die Entscheidung wieder zurückgenommen. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag, wolkenloses Wetter, das Thermometer steigt auf rund 16 Grad. Am Wochenende dann wechselnd bis stark bewölkt, möglicherweise einige Regengüsse bei rund 13 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die rechtsextreme EU-Gegnerin, der wirtschaftsliberale Liebling der Regenbogenpresse oder der unbeugsame Linksaußenpolitiker, der sein Amt gleich selbst abschaffen will. Wer darf's denn sein? Frankreich hat die Wahl. Am übernächsten Sonntag sind Präsidentschaftswahlen. Und die haben es in sich. Das Zwei-Parteien-System bröckelt gewaltig. Die alteingesessene politische Elite steht am Pranger. Der Trump-Effekt macht sich auch in Frankreich breit. Wilmar Rall hat die Details.
Moi, je ne compte pas les bulletins de vote. Donc, tous ceux qui disent, je soutiens, je vote pour lui, formidable, je prends. Mais je ne gouvernerai pas avec ceux qui ont gouverné.
Wer immer von der sozialistischen Regierung mir die Stimme geben will, sehr gut, ich nehme sie alle. Aber ich werde nicht mit denjenigen regieren, die jetzt regieren. Das sagt Emmanuel Macron gegenüber France 2. Laut aktuellen Umfragen liegt er auf Platz 1 bei den französischen Präsidentschaftswahlen. Bis vor einem halben Jahr war Macron noch Wirtschaftsminister und Teil der aktuellen Regierung. Dann warf er das Handtuch, gründete seine Kleinstpartei En Marche in Bewegung und lancierte seine Präsidentschaftskandidatur. Seither distanziert er sich bei jeder nur möglichen Gelegenheit von der aktuellen Regierung, weil die ist bei den meisten WählerInnen definitiv unten durch. Was passiert ist, erklärt Bernard Schmidt, Anwalt und Journalist in Paris.
Es ist passiert, dass die Sozialdemokratie 5 Jahre lang an der Macht war und daraus hat sie nichts gemacht. Jedenfalls nichts im Sinne eines Großteils ihrer Wählerinnen und Wählerschaft, die sich doch eine andere Sozial- und Wirtschaftspolitik zumindest in Ansätzen versprochen hat, als die, die durchgeführt wurde. Stattdessen hat diese Sozialdemokratie an der Regierung eine ausgesprochen fantasielose, ein Durchexerzieren von Kapitalimperativen durchgeführt. Ich nenne 3 Beispiele. Den sogenannten Pakt für Verantwortung vom November 2012, der bereits wirtschaftsliberale Reformen ein halbes Jahr nach der Wahl von Präsident Hollande vorsah. Dann im Januar 2014 die Einführung des CICE. Das ist ein Steuerkredit für Unternehmen in Höhe von 41 Milliarden Euro. Das dritte war natürlich die nach starken sozialen Mobilisierungen erfolgende Verabschiedung des sogenannten Arbeitsgesetzes, das sehr regressiv sich für die Rechte der abhängig Beschäftigten, der Lohnabhängigen auswirkt. Und dafür zahlt die regierende Sozialdemokratie, der Partei Sozialisten, nun die Quittung.
Das letzte erwähnte Arbeitsgesetz stammt zwar aus der Feder von Emmanuel Macron selbst, aus seiner Zeit als Wirtschaftsminister, damit will er nun aber nichts mehr zu tun haben. Und so kann es ihm wohl nur recht sein, dass sich die Presse stark auf sein Privatleben fokussiert.
Dieses facettenreiche oder jedenfalls schillernde familiäre Leben und seine Darstellung sorgen dafür, dass Macron und seine Ehefrau Brigitte Macron in der Regenbogenpresse, die gar nichts mit Parteipolitik zu tun hat, die aber von manchen Teilen der Gesellschaft sehr wahrgenommen wird, dass er dort sehr präsent ist. Also ich glaube, deswegen wird er nicht als Vertreter des alten Establishments wahrgenommen.
Davon, nicht als Vertreter des Establishments wahrgenommen zu werden, profitiert nicht nur Macron, sondern auch die Nummer 2 im Rennen auf die französische Präsidentschaft, Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National.
Die zwar auch zum Establishment gehört, insofern als sie parlamentarische Position innehat, in ihrem Fall als Europaparlamentsabgeordnete, die auch benutzt, um sich gegenüber ihren eigenen Polizeiskandalen vor Vorladung zur Justiz zu schützen, weil sie Vorladung nicht Folge geleistet und sich auf ihre Immunität berufen hat, obwohl sie Millionärin ist, beziehungsweise jedenfalls ihre Familie ist, sitzt auf einem Millionenerbe. Also Marine Le Pen, obwohl sie selber auch durchaus zur Oberklasse gehört, zur Oberschicht gehört und auch etabliert ist, wird auch als Herausforderin des Establishments wahrgenommen.
Ebenso wie der aktuell Drittplatzierte im Rennen. Überraschend stark hat in den letzten Wochen aufgeholt Jean-Luc Mélenchon vom linken Flügel der Sozialisten mit seiner neu gegründeten Partei La France Insoumise, zu Deutsch das aufständische Frankreich. Mélenchon greift das Polit-Establishment frontal an, mit der Ankündigung, im Falle seiner Wahl sein Amt gleich selbst abzuschaffen.
Si on n'entend pas la colère des gens, si on n'entend pas leur dégagisme, comme j'ai appelé ça, hein, c'est-à-dire ils disent qu'ils dégagent, ben ça tombe bien, c'est mon projet.
Wir müssen die Wut der Leute ernst nehmen. Sie wollen, dass die Elite verschwindet. Also gut, dann ist das mein Projekt. Ich will eine neue Verfassung, die den Leuten das Recht gibt, Regierung und Parlament jederzeit abzuwählen. Und ich werde gehen, sobald sie ratifiziert ist.
Je m'en irai au moment où elle sera ratifiée par le peuple français.
In den Medien wird Mélenchon oft als Linkspopulist bezeichnet. Journalist Bernard Schmidt meint:
Mélenchon, auf den könnte dieser Begriff tatsächlich Anwendung finden. Deswegen, weil er, der 2012 noch stärker von sozialen Klassen sprach, mit marxistischer Diktion, weil er jetzt sehr stark dazu überging, vom Volk als allgemeiner Kategorie gegen die politische Kaste oder die Oligarchie, wie er sagt, weil er soziale Differenzen verwischt durch eine Berufung auf sozusagen das Volk.
Das Volk gegen das Establishment. Diese Rhetorik steht bei allen SpitzenkandidatInnen hoch im Kurs. Obwohl alle mit realen Wahlchancen selber irgendwie zum Politestablishment gehören.
Der Clou, der Gag ist, dass selbst der 5 Jahre lang als Premierminister amtierende, seit 35 Jahren als Berufspolitiker aktive François Fillon, der durch seine Korruption und Selbstbedingung bei Staatsgeldern in die Rede gekommene konservative Kandidat, seinerseits behauptet, Antisystemkandidat zu sein, weil er eben sagt, meine Probleme mit der Justiz, er soll 800.000 Euro abgezweigt haben durch Scheinbeschäftigung von Familienmitgliedern. Diese Probleme rührten daraus, dass er die Macht in Medien und Politik haben, stören würde. Wenn das von so jemandem kommt, der konservativer Premierminister war und der direkt die Leute aus den Vorstandsetagen von großen börsennotierten Versicherungskonzernen in seinem Beraterstab sitzen hat, dann ist es natürlich mehr als ein Gag. Aber bei Trump hat es ja funktioniert, weil Trump hat auch gesagt, ich bin gegen das System, und dann holt er Leute von Goldman Sachs und von der Wall Street direkt in sein Kabinett.
Wer schlussendlich das Rennen macht in 1,5 Wochen im ersten Wahlgang, das sei im Moment sehr schwer vorauszusagen, meint Bernard Schmidt.
Das wäre jetzt wirklich ein selbstmörderisches Unterfangen. Also ein Drittel weiß noch nicht, für wen der Stimmzettel in die Urne fallen wird. Ich gehe auch davon aus, dass über ein Drittel nicht wählen wird. Also mal ganz abgesehen von den Leuten, die sowieso nicht stimmen können. Die politische Landschaft ist zudem dadurch wieder durcheinandergewirbelt worden, dass das, was sich als Führungsduo im zweiten Wahlgang ankündigte, sich in ein Trio verwandelt hat, eben zwischen Macron, Le Pen und Fillon, und jetzt in ein Quartett durch das Nachziehen von Jean-Luc Mélenchon. Die politische Landschaft ist also sehr in Bewegung. Ich gehe davon aus, dass Marine Le Pen eine der beiden Kandidatinnen im zweiten Wahlgang in der Stichwahl sein wird.
Aber das Rennen wohl im zweiten Wahlgang nicht machen wird. Außer, meint Bernard Schmidt, wenn sie gegen den konservativen François Fillon antritt, weil Fillon sei dermaßen diskreditiert wegen der Korruptionsaffäre, dass hier die rechtsextreme Marine Le Pen reale Chancen hätte, Frankreichs erste Präsidentin zu werden.
Bernard Schmidt ist Anwalt und freier Journalist in Paris. Und bevor wir gleich eine Ausstellung besuchen, welche zurückblickt auf die russische Revolution, hören wir selbstbewussten Rap aus Frankreich. Das ist Kenny Arcana mit La Rage.
Trop vite, quand tes adultes volent ton enfance, pas imagine un mur et un poli, la rage, car impossible et cette paix t'en voulu, la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues, la rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs, la rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton, aurait-il peur de la nature, la rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie, la rage, d'être autant balafré par les piquants des normes, et puis la rage, ouais la rage, d'avoir la rage depuis qu'on est mort,
la rage.
Quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage.
On pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
Parce qu'on a la rage.
On restera debout quoi qu'il arrive.
Parce qu'on a la rage.
J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage.
Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage.
Parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp.
La rage.
Car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps.
La rage.
Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouc.
La rage.
C'est tout ce qui nous laisse. Finiront par retourner leurs fesses.
La rage
de vivre et de vivre l'instant présent. De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression.
La rage,
car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs chats OGM stérilisent la terre.
La rage,
pour qu'un jour l'engrenage soit brisé.
La rage,
car trop lisse vérité sur leur écran télévisé.
La rage,
car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart.
La rage,
car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage.
On pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt. Parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
Parce qu'on a la rage.
On restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Parce qu'on a la rage.
Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage,
d'y croire et de faire en sorte que ça bouge.
La rage,
d'un Chirac, d'un Charonne, d'un Tony Blair ou d'un Bush.
La rage,
car ce monde voit rouge, mais de cris ça est entouré. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule.
La rage,
car c'est le pire que nous frôlons.
La rage,
car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon.
La rage,
car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour. Tant de grands savoirs ancestraux.
La rage,
trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riches de vérité.
réalité pouvant changer l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change. Ils aiment faire garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, l'ébullition, la rage, moi la rage ou l'essence de la révolution.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. Jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain,
Inch'Allah.
À la veille d'une révolution.
Inch'Allah. Les spirituels,
la rage du peuple,
la rage du peuple.
Arabia del
pueblo,
pueblo. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle crie la populace. Et la rage est énorme.
Radio Info. Kultur.
Bern hat mehr Verbindungslinien zur russischen Revolution, als man zunächst denkt. Nicht nur hielt sich der russische Revolutionär und einflussreiche Aktivist des Anarchismus Michail Bakunin mehrfach in Bern auf, auch Lenin verbrachte eine entscheidende Lebensphase in der Hauptstadt. 1917 kehrte Lenin dann in seine Heimat zurück und gerade mal ein halbes Jahr später erschütterte die Oktoberrevolution Russland und sorgte für einen radikalen Umbruch in der Gesellschaft. Dieser Umbruch manifestierte sich denn auch in der Kunst, wobei sich zwei komplett unterschiedliche Strömungen herauskristallisierten. Zum 100. Geburtstag widmen das Berner Kunstmuseum und das Zentrum Paul Klee der russischen Revolution gemeinsam eine Ausstellung. Die Revolution ist tot, lang lebe die Revolution. Ein Beitrag von Gisela Feutz.
«1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Siegessicher zieht die Armee des Zaren in den Kampf. Aber sie erleidet eine Niederlage nach der anderen. 8 Millionen Soldaten sterben. In Petrograd gehen die Menschen auf die Straßen. Sie haben genug vom Krieg und Hunger. Polizei und Truppen, welche die Unruhen niederschlagen sollten, verbrüden sich mit den Aufständischen. Der Zar ist machtlos und dankt ab. Auf die bürgerliche Februarrevolution folgt gerade mal ein halbes Jahr später die proletarische Revolution. Von nun an soll Russland bzw. die Sowjetunion von Arbeiter, Bauern und Soldatenräten geleitet werden. Dieser radikale Umbruch in der Gesellschaft wirkt sich auch in der Kunst aus, wobei sich zwei verschiedene Ausprägungen herauskristallisieren lassen. Hier die abstrakte und gegenstandslose Kunst der russischen Avantgarde, dort die bildstarke Propaganda des sozialistischen Realismus. Die Revolution ist tot, lang lebe die Revolution. So heißt die Ausstellung, für welche das Berner Kunstmuseum und das Zentrum Paul Klee zusammengespannt haben. Letzteres zeigt dabei abstrakte Werke von russischen Konstruktivisten und Suprematisten, also von Künstlern, welche nicht mehr gegenständlich malten, sondern eine gegenstandslose Kunst anstrebten. Salopp formuliert, anstatt dass Häuser, Menschen oder andere Gegenstände gemalt wurden, werden Form und Farbe drastisch reduziert, oft nur abstrakt angedeutet, wodurch man hofft, einen anderen, einen wahren Ausdruck zu finden. Das Herzstück dieser sogenannten nicht gegenständlichen Malerei ist im Zentrum Paul Klee ausgestellt, das Ölgemälde des Russen Kasimir Malevich aus dem Jahr 1923 mit dem Titel «Schwarzes Viereck». Und genau das ist es denn auch, ein schwarzes Viereck auf weiß-beigefarbenem Grund. Kuratorin Fabienne Eckelhöfer erklärt:
Malevich ging es darum, die Malerei sollte keine Illusion mehr sein, sondern das schwarze Quadrat ist das schwarze Quadrat. Es soll nichts mehr darstellen, man soll die Leute quasi nicht für blöd verkaufen und ihnen was vorzeigen, was dann realistisch sein soll, aber nicht ist. Also ihm ging es darum, zum Wesen der Malerei zurückzugehen. Er sagte, ich bin zum Nullpunkt angelangt oder sogar unter Null gegangen. Also wirklich diese wahnsinnige Reduktion der Form und der Farben.
Malevichs schwarzes Viereck sei wegweisend für andere Kunstströmungen in Europa, aber auch in New York oder Südamerika gewesen.
Wir sind ausgegangen von der russischen Avantgarde, die ja eigentlich die ersten Künstler waren, die eine radikal gegenstandslose Kunst entwickelt haben und haben dann geschaut, wo gibt's Verbindungen. Es gibt zum Teil historische Verbindungen zum Bauhaus, auch mit Personen wie Lissitzky oder eben auch Malevich, der versuchte, ans Bauhaus zu kommen und dort aber auch Bücher publiziert wurden. Es gibt zum anderen dann mit Destail und den Zürcher Konkreten und mit Abstraction Création in Paris weitere Künstlergruppierungen zu dieser Zeit, 20er, 30er Jahre, die sich eben auch mit diesem russischen Bildsprache auseinandergesetzt haben. Es ging aber auch weiter, also die vor allem in Südamerika in den 1950er, 60er Jahren gab es mehrere Gruppierungen von Künstlern, die sich vor allem dann auf die Zürcher Konkreten bezogen. Und dann ab den 1960er Jahren, 70er Jahren gab es weitere Gruppierungen wie in New York, die Radical Painter und mit der Minimal Art oder eben in Paris Künstler, die sich als Kollektiv verstanden und auch eine möglichst gegenstandslose, nicht individueller Ausdruck in ihrer Kunst suchten.
Während im Zentrum Paul Klee radikale, abstrakte und minimalistische Kunstwerke im Zentrum stehen, widmet sich das Kunstmuseum Bern einer ganz anderen russischen Kunstrichtung, dem sozialistischen Realismus oder wie es der US-amerikanische Kunstkritiker Clement Greenberg einmal formulierte, der Schmuddelecke der Kunstgeschichte. Kuratorin Kathleen Bühler erklärt.
Schmuddelecke der Kunstgeschichte, und zwar, weil damals Clement Greenberg das Werk Dikt geschrieben hat, dass es sich eigentlich bei dieser Kunst, dem sozialistischen Realismus, um Kitsch handelt und Kitsch eben besser vereinnahmbar sei für Propaganda.
Tatsächlich stehen die Plakate und Gemälde der 20er und 30er Jahre ganz im Zeichen der Vermittlung von sowjetischen Werten und von Themen, welche die junge Sowjetunion in den Anfängen bewegte. So sind zum Beispiel Industrialisierung und Arbeiterschaft immer wiederkehrende Motive, wobei die Arbeitsräume in diesem neuen, modernen Staat stets hell und lichtdurchflutet sind. Mit Parolen wie «Arbeite, baue und jammere nicht» werden die Genossen und Genossinnen dazu aufgefordert, sich aktiv für den neuen Staat zu engagieren. Was hier als realistisch abgebildet werde, habe es in dieser Form in der Realität allerdings gar nie gegeben, erklärt Kuratorin Kathleen Bühler.
Was wir sehen unter dem Aspekt des Realismus sind Wunschbilder. Das sind eine Gesellschaft, die es eigentlich gar nie gegeben hat, sondern das ist der Auftrag, sich dahin hin zu entwickeln. Das ist ganz ähnlich wie bei uns in der Werbung. Da werden uns ja auch Sehnsuchtsbilder gezeigt, dass wir uns in denen wiedersehen. Wir wollen auch so werden mit diesem Lebensgefühl. Uns geht eigentlich gar nicht mehr um das Produkt. Wir sehen 1932 quasi die Jetztzeit. Die Arbeiter, die uns entgegenmarschieren, angeführt von einer allegorischen Frauenfigur, ist gar nicht so anders wie in der Französischen Revolution, das berühmte Bild mit der Marianne. Und im Hintergrund schon die Errungenschaften. Eisenbahn, neue Wohngebiete, Großtraktoren, die riesige Felder jetzt bewirtschaften können, dank der Zwangskollektivierung und Schwerindustrie. Und der Titel des Werkes heißt «Wer wen?». Das ist eine Anspielung auf eine Rede von Lenin von 1921, die die Rede stellt, wer wird wen übertrumpfen? Der Sozialismus, den Kapitalismus oder umgekehrt? Vom Selbstbewusstsein, das sich hier zeigt, wissen wir, was seine Antwort wäre.
Das Ölgemälde «Wer wen?» macht deutlich, Kunst sollte in der Sowjetunion allgemein verständlich sein, der Künstler sollte ein Helfer der Partei sein und diese bei der Erziehung der Arbeiterschaft assistieren. Die Formsprache der kommunistischen Utopie sollte später auch Künstler in der DDR oder der BRD beeinflussen. Und nach dem Fall der Berliner Mauer 1991 rechnete eine neue Generation von Künstlern mit der ideologisch überfrachteten sowjetischen Bildwelt ab, etwa in der sogenannten Sozart. Diese neuen Werke sind oft mit Kritik oder ironischen Kommentaren aufgeladen. So auch die großflächigen, dunkel gehaltenen Bilder von Vitali Komar. Eines dieser Bilder zeigt ein Auto von hinten. Auf dem Rücksitz, nur schwach beleuchtet, sitzt Stalin, welcher über die Schulter zurückschaut. Er habe diese Situation tatsächlich erlebt, erzählt der 70-jährige Maler Vitali Komar. Als kleiner Bub sei er mit seinem Großvater auf der Straße unterwegs gewesen und da habe er Stalin davonfahren sehen.
When I was a child, I had no real image of the Stalin. It was a sweet narcotic inclination in my mind. It was a result of propaganda.
Ich hatte kein eigentliches Bild von Stalin, sondern nur das, welches mir die Propaganda eingetrichtert hat. Meine Gemälde sind ironisch zu verstehen, denn diese Distanzierung erlaubt es, sich selber zu heilen von der Indoktrination. Leider sind die Grenzen für Ironie eng gesetzt, aber es ist der einzige Weg, sich von der Versklavung der eigenen Gedanken zu lösen. Der Glaube an die Propaganda war enorm stark, weil es einem ja von Kindsbeinen an eingetrichtert wurde. Sich davon zu lösen, ist eine Lebensaufgabe. Jeder verspürt Nostalgie, wenn es um die eigene Kindheit geht. Und wenn diese mit einer blutigen Diktatur gekoppelt ist, entwickelt man enorm widersprüchliche Gefühle. Erst in den letzten 20 Jahren habe ich erkannt, dass die Helden des sozialistischen Realismus nichts anderes als optimistische Roboter waren.
I'm now 70. I can see hero of socialist realism as a depiction of optimistic utopian robots.
Sagt der russische Künstler Vitali Komar. Dass der sozialistische Realismus, seine Formen und Inhalte bis heute die Gegenwart prägen, zeigt das Kunstmuseum auch mit verschiedenartigen Arbeiten von Multimedia-Künstlern, Filmemachern und Fotografen. Für diese spannende und vielseitige Ausstellung haben Kunstmuseum und Zentrum Paul Klee zusammengespannt. Zu sehen sind die Bilder und Kunstwerke bis am 9. Juli. Alle Infos gibt's auf unserer Homepage oder auf langelebediRevolution.ch.
Rabe Info Radioblog.
Diese Woche präsentieren wir den Radioblog einen Tag früher als sonst. In unserer akustischen Kolumne hält die JUSO-Präsidentin Tamara Funicello ein Plädoyer für den Feminismus und erklärt, warum dies auch heute noch laut und unbequem sein muss.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, in den letzten Monaten war das Thema Feminismus so präsent wie schon lange nicht mehr. Weltweit waren Frauen auf der Straße, um für ihre Rechte zu demonstrieren. Aber eben nicht nur für ihre Rechte, sondern auch für eine bessere Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die sich nicht mehr am männlichen Idealbild orientiert, sondern einen Gegenentwurf, eine Gegenhegemonie darstellt. Dennoch scheint es vielen nicht klar zu sein, wieso wir auf die Straße gegangen sind. Wieso wir nach wie vor BHs verbrennen, wieso nicht einfach hingenommen wird, was als absolute Wahrheit verkauft wird. Also spitzt die Ohren, liebe Patriarchen. Wir sind feministisch aktiv, weil wir die Nase voll haben. Wir haben die Nase voll davon, uns von irgendwelchen Typen anhören zu müssen, wie gleichgestellt wir doch sind. Wir haben die Nase voll davon, 20% weniger zu verdienen, weil wir per Zufall eine Vagina haben und die eventuell auch mal zur Erschaffung von Leben benutzt werden könnte. Wir haben die Nase voll, uns von jeder Werbung auf der Erde suggerieren zu lassen, wie wir auszusehen haben und wie nicht, was an uns alles nicht stimmt und was wir kaufen könnten, um es zu ändern. Wir wollen endlich nicht mehr dauernd unterbrochen und belehrt werden, weil per se davon ausgegangen wird, dass wir weniger wissen. Wir haben die Nase voll davon, mit unseren Schlüsseln in der Hand nach Hause zu laufen, weil wir von der Gesellschaft dazu erzogen wurden, immer Strategien zu entwickeln, um uns zu schützen. Statt in einer Gesellschaft zu leben, die Menschen dazu erzieht, nicht anzugreifen, zu belästigen und zu vergewaltigen. Wir haben die Nase voll von Homo- und Transphobie, von Antifeminismus und Frauenhass, von Diskriminierung und Gewalt. Und wir sind wütend. Ich bin wütend. Unglaublich wütend. Und wir haben nicht vor, still zu sein. Weil für uns I can't keep quiet nicht nur ein Hashtag ist, sondern eine Lebenseinstellung. Darum I can't keep quiet. Unter diesem Banner sind Millionen von Frauen und solidarischen Männern auf der ganzen Welt Ende Januar gegen Trump marschiert. Doch schon viel vorher haben Frauen und Männer einen harten Kampf ausgefochten für eine bessere Welt. Es ist nun an uns, hier diesen Kampf weiterzuführen. Und ja, liebe Menschen, ich muss euch mitteilen, es ist ein Kampf. Ein Kampf gegen Mächtige, ein Kampf gegen oben, ein Kampf für die 99%. Ein Kampf für all die ohne Stimme. Feminismus ist für mich die Infragestellung aller Machtstrukturen bis hin zum Individuum. Mein Feminismus wehrt sich gegen jede Form der Diskriminierung. Mein Feminismus ist antisexistisch und antipatriarchal. Mein Feminismus ist antirassistisch, antinationalistisch und in der Konsequenz auch antikapitalistisch. Feminismus kann leider nie nett und flauschig und nur pink sein. Feminismus muss anecken. Feminismus muss unangenehm, schmerzhaft, grenzüberschreitend, laut und lästig sein. Feminismus muss uns vereinen, ohne an Radikalität zu verlieren. Feminismus heißt immer, einen Schritt zu weit zu gehen. Und ich möchte euch heute sagen, wir sind nicht allein. Wir sind viele und wir sind laut. Wir gehen in Polen auf die Straße gegen das neue Abtreibungsgesetz. Wir kämpfen in der Burka in einem Rap-Video gegen die Unterdrückung. Wir blockieren Straßen und skandieren Black Lives Matter und marschieren in Washington und singen dabei I can't keep quiet. Wir, liebe Patriarchen, sind die Töchter der Hexen, die ihr nicht verbrennen konntet. Wer, wenn nicht wir, wann, wenn nicht jetzt, kann diese Welt verändern? Lasst uns heute damit beginnen. Venceremos. Bis nächsten Monat.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, den 13. April. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Wir verabschieden uns hiermit in die kurzen Osterferien, somit gibt's das nächste aktuelle Info erst am nächsten Dienstag. Dann sprechen wir mit einer Expertin über das Resultat des Verfassungsreferendums in der Türkei, welches diesen Sonntag stattfindet. Beigetragen zum heutigen Info haben Wilma Rall und Gisela Feutz. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Erholen euch schön in den nächsten paar Tagen. Bis dann. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.